Ja, von mir auch mal noch mal einen schönen guten Morgen. Wir haben in diesem Jahr mit dem Thema Königskinder-Dasein ja schon 8 Monate verbracht. Und im Laufe der 8 Monate habe ich festgestellt, dass es da offensichtlich verschiedene Bilder gibt, die wir haben. So was Königreiche angeht, was wir für Ideen haben, wie Königskinder leben, wie es in Königshäusern zugeht. Und wenn ich ganz ehrlich bin, als ich das Thema am Anfang hörte, war ich etwas skeptisch. Weil so Königshäuser war für mich erstmal ein bisschen fremd. Deswegen möchte ich erstmal ganz gerne fragen, wie das bei euch ist. Wo habt ihr eure Bilder von Königshäusern her? Oder was stellt ihr euch vor? Ich werde jetzt einfach ein bisschen rumgehen. Und wer eine Idee hat, fände ich es schön, wenn er mir das sagt oder uns allen auch. Also, was stellst du dir unter einem Königshaus vor? Wen darf ich fragen? Die Gisela, die darf ich schon mal als erstes fragen. Sehr schön. Was stellst du dir unter einem Königshaus vor?
Also ich orientiere mich da an den Märchen aus der Kindheit. So wie es die Gebrüder Grimm beschreiben, so stelle ich mir das vor.
Okay, erste Bild aus den Märchen von den Gebrüder Grimm. Da kennen wir Königshäuser her. Noch jemand, der etwas über Königshäuser sagen möchte? Jetzt muss ich hier ganz frech reinfragen. Mikro unter die Nase halten, mache ich nicht so gerne. Da hinten, der Frankie. Ist schön, wenn ich den Namen weiß. Ach. Frankie, wo hast du denn deine Bilder von Königshäusern her?
Ja, Mutti, ich habe keine Ahnung von meinem Leben halt und viel Verantwortung, ja, Verantwortung, viel Last, ja, viele Entscheidungen treffen, die nicht immer in erster Hinsicht gut sind und dann auf Dauer sich natürlich hoffentlich immer gut darstellen. Aber viel Last, viel Verantwortung, viel Leid.
Also Frankie sagt, ein König hat offensichtlich Entscheidungen zu fällen. Sehr verantwortungsvolle, wichtige Entscheidungen zu fällen, dafür gerade zu stehen. Und das liegt ganz schön auf den Schultern, so wie du das gerade gesagt hast. Ja, die Barbara hat auch noch ein Bild. Dann komme ich mal schnell zu dir.
Also ich stelle es mir sehr anstrengend vor. Man muss immer auf die Etikette achten.
Auf die Etikette achten im Königshaus. Ja.
Ich denke, sie sind privilegiert. Könige sind privilegiert. Aber für mich ist es, die weltlichen Könige haben so eine positive Außenwirkung. Und was versteckt ist, was wir nicht mitkriegen, was ich mir schwer vorstelle.
Also, die Könige oder die, die in Königshäusern wohnen und leben, sind Privilegierte. Im weltlichen Sinne sehen wir mehr die Außenwirkung. Und wissen aber nicht so ganz genau, wie das wohl dahinter aussieht. Noch jemand? Ja, da, der Frank. Frank, dein Bild.
Also mein Bild ist tatsächlich vergangene Zeit. Weil Königshäuser, die meisten Königshäuser haben nicht mehr viel zu sagen und sind eher so nur repräsentativ da. Und das kennt man dann nur noch auf dem Fernsehen, was wahrscheinlich auch nicht der Wirklichkeit entspricht.
Ja, danke. Also, Königshäuser sind eher so Bilder aus der Vergangenheit, also von früher. Die Könige heute haben nicht mehr wirklich viel zu sagen, da sprechen offensichtlich andere Leute mit. Das war deine Vorstellung, richtig? Habe ich noch jemanden übersehen?
Sehr in der Öffentlichkeit stehen.
Sehr in der Öffentlichkeit stehend. Oh Mann, ich brauche gleich gar nicht mehr predigen.
Könige und Mitglieder der Königshäuser sind natürlich sehr privilegiert, können über sehr viel verfügen, aber sie haben auch eine enorme Verantwortung als Vorbilder.
Ja, also sie haben viel Verantwortung, sind privilegiert, sind in der Öffentlichkeit und sie sind Vorbilder. Müssen sie sein. Ach Leute, jetzt kriege ich langsam eine Not. Ihr sagt schon alles, was ich gleich erzählen will.
Ja, wir haben bis jetzt nur Positives gehört. Ich habe auch was Negatives, nämlich bei all dem gibt es ja auch Standesdünkel.
Standesdünkel. Also das fand ich sehr deutlich.
Naja, und wenn man mal so in den Historien nachguckt, dann hatten die auch eine ganz große Macht und haben die auch weitlich ausgenutzt. Die haben oft sehr willkürlich gehandelt. Man konnte die nicht berechnen. Die waren unberechenbar.
Unberechenbarkeit von den Königshäusern in der Vergangenheit. Sie haben ihre Macht ausgespielt. Ja, ich sage jetzt an dieser Stelle danke. Ich renne jetzt nicht wieder bis nach hinten. Nein. Ich mache jetzt weiter. Und zwar habe ich natürlich auch meine Bilder, die eigentlich schon fast alle gesagt worden sind. Aber eins, was mit den Märchen zusammenhängt, da muss ich jetzt meine Haus- und Hofschneiderin bitten und meine persönliche Zofe. Ich verschwinde jetzt mal ganz kurz mit ihr hinter den Vorhang, weil etwas, was für mich wichtig war, zumindest als Kind, war, dass man sich verkleiden konnte als Prinzessin. So, jetzt bin ich fast fertig. Letztes Mal zuppeln, dass auch alles sitzt. So, was ich nämlich mit Königskindern verbinde, ist natürlich auch entsprechend gekleidet zu sein, ne? Also königlich. Ist etwas ungewohnt. Wenn ich allerdings an die Märchen denke, gab es da so ein Märchen, das hat mich eher abgeschreckt. Schneeweißchen und Rosenrot. Weil da gab es einen ganz gemütlichen, netten Bären, den habe ich echt lieb gewonnen. Nur am Ende des Märchens stellte sich raus, dass dieser Bär nur verzaubert war und dass er zurückverwandelt wurde in einen Lackaffen von Prinzen. Das war meine Vorstellung. Den wollte ich nicht. Ich wollte auch nicht heiraten, gehen aufs Schloss und dann mit Zofe und Kammerdiener und all diesen. Da hatte ich keine Lust zu. Das ist die eine Seite. Die andere Seite war, dass ich mich damals schon gerne verkleidet habe und nicht nur zu Karneval und dass ich meistens eine Prinzessin sein wollte. Aber irgendwann wurde das peinlich. Es wurde peinlich, weil, ich weiß es gar nicht so genau, weil die Träume vielleicht überzogen waren, als Prinzessin am Hof leben zu dürfen, weil vielleicht der ein oder andere Erwachsene gesagt hat, naja, lass die mal warten, aber ein Prinz kommt da eh nicht. Oder vielleicht war es auch, so wie wir es hier schon gehört haben, so die Realität. Das, was man so über Königshäuser hört, über die Katastrophen, die da beschlossen werden oder drüber hereinbrechen. Die Dinge, die man in der Zeitung lesen kann. Ich weiß nicht, ob ihr euch an Lady Dys Hochzeit erinnert. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe tatsächlich den Nachmittag vorm Fernseher verbracht, habe diese ganzen Hüte gesehen, über die viel geredet wurde. Es war sehr bombastisch, sehr aufregend, aber irgendwie auch stinklangweilig. Und ungefähr so habe ich mir das dann vorgestellt. Etikette waren. Also alles steif mit Hut. Das war mein Bild. Wenn wir jetzt heute natürlich, kennen wir die Geschichte, wie das mit Lady Di weitergegangen ist. Gab es etliche Skandale. Und auch das haben wir natürlich mitgekriegt. Das sind also die Dinge, die uns etwas prägen, was unsere Vorstellung von Königshäusern angeht. Jetzt möchte ich euch ein Erlebnis von Jesus vorlesen aus dem Markus-Evangelium. Und dabei geht es eigentlich überhaupt nicht um Königshäuser. Und zwar in Markus 7, 24 bis 30. Also Jesus war schon einige Zeit mit seinen Jüngern unterwegs gewesen und er hatte schon viel gepredigt und auch schon geheilt und Dämonen ausgetrieben und auf dem Wasser war er auch schon gegangen. Und dann kam das. Von dort aber brach er auf und ging weg in das Gebiet von Tyrus. Und er trat in ein Haus und wollte, dass niemand es erfahre. und er konnte nicht verborgen sein. Aber sogleich hörte eine Frau von ihm, deren Töchterchen einen unreinen Geist hatte, kam und fiel nieder zu seinen Füßen. Die Frau aber war eine Griechin, eine Syrophönizerin von Geburt, und sie bat ihn, dass er den Dämon von ihrer Tochter austreibe. Und er sprach zu ihr: Lass zuerst die Kinder satt werden, denn es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Sie aber antwortete und spricht zu ihm: Ja, Herr, auch die Hunde essen unter dem Tisch von den Krumen der Kinder. Und er sprach zu ihr: Um dieses Wortes willen geh hin, der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und sie ging weg in ihr Haus und fand das Kind auf dem Bett liegen und den Dämon ausgefahren. Ich werde das nochmal mit meinen Worten zusammenfassen. Da will Jesus mal seine Ruhe haben, geht also aus seinem Wirkungskreis hinaus, zieht sich zurück und prompt wird er wieder belästigt. Da kommt diese Frau ziemlich aufdringlich. Ja, und die will auch noch was von ihm. Dabei gehört sie nicht einmal zum jüdischen Volk. Sie glaubt nicht an den einen Gott. Und dennoch fällt sie ihm zu Füßen und sagt: Hilf mir. Jesus lässt sich im ersten Moment überhaupt nicht davon beeindrucken. Er bezeichnet sie mehr oder weniger als Hündin. Denn er sagt, das Brot der Kinder soll nicht den Hunden vorgeworfen werden. Und sie ist gar nicht dumm. Sie ist nicht auf den Mund gefallen. Sie weiß irgendwie, dass schon ein Krümel reicht, um den Dämon aus ihrer Tochter herausfahren zu lassen. Und weil sie so argumentiert, weil sie so darauf besteht, nimmt Jesus eine Fernheilung vor, schickt sie nach Hause und sagt, der Dämon ist ausgefahren. Ich weiß nicht, wer Hunde hat, der kennt das vielleicht. Bei uns ist das so, unser Hund schwirrt gerne bei den Kindern rum und je kleiner die Kinder, desto satter der Hund. Ne? Also da fällt einfach mehr runter. Ja. Jesus unterscheidet also ganz offensichtlich in dieser Geschichte zwischen Juden und Nicht-Juden. Er sagt ganz klar, er ist zu seinem Volk gekommen und nicht zu den Griechen oder zu den Römern, zu seinem Volk. Da stellt sich für mich manchmal die Frage, wusste Jesus es noch nicht besser zu diesem Zeitpunkt? Weil heute wissen wir, er ist eben nicht nur zu den Juden gekommen, er ist auch zu uns gekommen. Aber dort besteht er noch darauf, wobei er etwas in Aussicht stellt. Er sagt nämlich, lasst zuerst die Kinder satt werden. Das heißt, also so ein bisschen Hoffnung für den Rest gab es auch. Toll, erst die, die berufen sind, ne, die wichtig sind und dann der Rest. Also dann auch wir Deutschen, ne, also der Rest. Diese Mutter erkennt aber sehr genau, was Sache ist. Ne, sie hat also eigentlich viel verstanden. Sie hat ein wahnsinnig großes Vertrauen zu diesem Wanderprediger und sie ist unverschämt genug, um diese Krümel zu ringen. Also sie argumentiert mit Jesus. Sie ist nicht eingeschüchtert. Da gibt es auch diese Geschichte von diesen zwei Freunden, wo der eine nachts Besuch bekommt und dringend ein Brot braucht und bei einem anderen Freund anklopft, wie wild, unverschämt genug, bis der dann mit Sicherheit aufmacht. So sagt Jesus das zumindest. Um unserer Unverschämtheit willen, werden wir auch unseren Willen bekommen. Ich glaube, dass diese Frau mir oft was voraus hat. Also entweder diese Entschlossenheit, diese Zielstrebigkeit oder diese blanke Verzweiflung. Und vielleicht hat sie auch diesen Kampfgeist einer Mutter mir voraus. Ich weiß nicht, ob ich das so schaffen würde. Am Ende sitzt die Mutter allerdings nicht an dem Tisch der Kinder. Sie steht zumindest irgendwie nichts in der Bibel davon, dass sie Jesus nachfolgt oder dass sie später Christin geworden ist. Wir wissen es nicht, vielleicht schon, aber im Text steht das erstmal nicht. Jetzt stellt euch einfach mal einen Tisch vor. Einen großen, schweren Tisch, einer festlichen Tischdecke, reichlich gedeckt, viele Stühle um ihn herum und auf jedem einer, der hochzeitlich gekleidet ist. Also, dass ich mich das jetzt hier getraut habe, hat so ein bisschen mit der Predigt vom Volker zu tun. Der hatte gesagt, dass jeder, der zum Hochzeitsfest geladen wurde, eben auch neu eingekleidet wurde für das Fest. Stellt euch jetzt also vor, dort sitzen wirklich ganz viele Menschen an dem Tisch, schön gekleidet. Unter dem Tisch schlabbern ein paar Hunde die Reste, die runterfallen. Also die meisten stört's vielleicht nicht mal, weil die das gar nicht merken. Bei anderen kitzelt das Fell vielleicht mal. Gibt auch Leute, die ziehen die Füße hoch, weil sie Angst haben. Und es gibt bestimmt auch welche, die mal so vorsichtig diese Damasttischdecke hochheben und gucken, was da unten passiert. Manche werden aus Mitleid vielleicht nicht nur Krümel fallen lassen, sondern vielleicht auch einen ganzen Hähnchenbollen. Ja, aber drunter kriechen wird wahrscheinlich keiner. Also stellt euch das bildlich vor. Soll ich so unter den Tisch klettern? Zu den Hunden, wo schon ganz viel Krümel liegen, es speckig ist, dreckig ist? Eigentlich nicht. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, so in meinem ganz normalen Leben, ertappe ich mich wohl dabei, wie ich unter diesen Tisch krieche. Gibt's verschiedene Gründe für. Entweder glaube ich, mir steht es eigentlich gar nicht zu, dort oben zu sitzen. Ich bin ja gar nicht gut genug. Ich gehöre eigentlich viel eher zu den Hunden. Ich habe es auch nicht mehr verdient. Ich bin nicht besser. Und irgendwie tun sie mir ja auch leid. Deshalb sollte ich da so arrogant oben sitzen und die Hunde unterm Tisch lassen. Oder es gibt dieses Gefühl, dass ich mir sowieso immer nur die Reste abkriege, übersehen werde, nicht ernst genommen werde. Dann gehe ich schon freiwillig unter den Tisch. Ich weiß nicht, gibt es Menschen unter euch, die dieses Gefühl kennen, die jetzt auch denken, ach ja, unter den Tisch kann man mich auch gelegentlich antreffen. Sieht erstmal nicht so aus, finde ich ja gut. Sehr gesund. Ja, also ich krabbel unter den Tisch, obwohl ich weiß, was da oben ist. Ne? Da oben ist etwas, wenn ich nur die Krümel davon esse, bewirkt das schon eine Dämonenaustreibung. Also was ist das dann, was da oben drauf ist, auf diesem Tisch? Das muss phänomenal sein. Es wird wahrscheinlich nicht das Montagsessen sein, irgendwelche Reste aus der letzten Woche. Wenn ich an Dämonenaustreibungen denke, an Heilung, an tiefen Frieden, Freiheit, Gesundheit, Lachen, Liebe, angenommen sein und Lobpreis oberster Güte, weil das erwarte ich da oben, wenn der Krümel schon so viel wirkt, dann stelle ich mir jetzt kein Montagsessen oder kein Brot vor, sondern wirklich was ganz Exquisites. Jesus sagt allerdings, er spricht in der Geschichte vom Brot, das Brot der Kinder. Trockenbrot, weiß ich nicht, vielleicht auch beschmiert, aber Brot, unser tägliches Brot. Da komme ich jetzt ein bisschen ins Rotieren, ne? Tägliches Brot. Für mich ist es nicht alltäglich, Heilung zu erleben, Dämonenaustreibung zu erleben. Das ist schon sehr hochgegriffen. Aber offensichtlich bekommen die Kinder das, dieses Brot. Ein bisschen Brot habe ich auch schon. Freiheit, Freude, Gesundheit, angenommen sein. Ich durfte eben vom Lobpreis essen. Das fand ich sehr schön. Ja, aber für Jesus ist das tägliches Brot, das uns satt macht. Wer ist da unter dem Tisch? Nochmal, klar, die Hunde. Zu der Zeit, als Jesus lebte, war Hunde ein echtes Schimpfwort. Und es wurden tatsächlich die Ungläubigen oft so benannt, als Hunde. Und Hunde haben nicht den gleichen Anspruch wie Kinder und auch nicht den gleichen Anspruch an Jesu Heilung, an seine Kraft. Wo kämen wir auch dahin, wenn Hundehalter oder überhaupt Menschen mit Tieren ihre Tiere genauso gut oder genauso viel und genauso liebevoll versorgen würden wie ihre Kinder. Das wäre, glaube ich, eine Schräglage. So, wer sind aber dann die Griechen? Es war eine Griechin, die Jesus da so durch die Blume als Hündin bezeichnet. Also Griechen waren schon gebildet. Ja? Man nannte sie auch Schöngeister und Denker. Und etwas, was diese Griechen auszeichnete, war, dass sie mit ihren Weisen und ihren alten und gelehrten Leuten ja sehr hochachtungsvoll umgingen. Sie haben sich gegenseitig versorgt. Also in meinem Alltag begegne ich auch Griechen. Nicht Griechen im Herkunftssinne aus Griechenland, aber Menschen, die mit Sicherheit erfolgreicher sind, mehr wissen, angesehener, manchmal liebevoller mit ihren Kindern als ich. Was kann ich denen schon bieten vom Tisch des Herrn? Die sind doch viel besser als ich, die brauchen doch nichts mehr. Ja. Wenn ich mit dieser Einstellung natürlich durchs Leben gehe, dass das, was ich bei Gott bekomme, dass das nicht gut genug ist für die, die Gott nicht kennen, habe ich ein Problem. Dann die Frage, wer am Tisch sitzt. Also in erster Linie die Kinder, und zwar die Ausgewählten, die zu denen Jesus gekommen ist, also zu dem Zeitpunkt, die er retten will. Es war Jesu Anliegen, sein Volk zu retten. Und er nennt sie da in dieser Geschichte schon Kinder, obwohl sie noch gar nicht errettet sind. Aber sie sind ausgewählt und er ist zu ihnen gekommen. Heute wissen wir, dass Jesus nicht nur zu den Juden gekommen ist, sondern zu allen Menschen und alle Menschen auf dieser Welt retten will. Und wenn wir dann zu dem Tisch des Bräutigams kommen und von ihm das hochzeitliche Gewand anhaben, dann sind wir seine Auserwählten. Frage, wer sitzt noch am Tisch? Ich stelle mir das so vor, dass am Kopfende Gott Vater sitzt. Irgendwo so zwischen den Kindern sitzt Jesus. Und beim Heiligen Geist habe ich mich gefragt, wo sitzt der eigentlich? Bei dem hatte ich das Gefühl, der wuselt so überall ein bisschen rum. Setzt sich hier hin, setzt sich dahin und ist irgendwie ja nicht so greifbar, aber er ist da. Und ich bin mir auch sicher, dass Gott Vater zwischendurch aufsteht und hier und da mal jemandem die Hand auf die Schulter setzt und ihn anguckt. Ja, steht so die Frage im Raum, kriechst du noch unter dem Tisch oder sitzt du schon an Gottes Reich gedeckter Tafel? Welche Perspektive nehme ich ein? Den Tisch von unten betrachtend oder den Ausblick auf Gottes großzügiges Festmahl? Vielleicht bin ich auch etwas kurzsichtig und erkenne nicht, was da ist. Ja. Manchmal sind wir allerdings auch Bauern. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Also dann sitzen wir da an dem Tisch, das große Mahl. Wir könnten wirklich zugreifen. Dann kommt der komische Blick von der Seite. Oh, kenne ich nicht, habe ich noch nie gegessen. Traue ich mich nicht. Also ich kann von meinen Kindern sagen, die essen so ziemlich alles. Da gibt es wenig Quengeleien. Und ich finde es ganz furchtbar, wenn Leute am Tisch sitzen und so rumstochern. Zwiebeln, nö, mag ich nicht. Das ist mir zu bitter, will ich nicht. Und ich glaube, manchmal sitze ich so am Tisch des Herrn. Das klingt dann ungefähr so. Heilung? Das ist doch etwas überzogen, oder? Dämonenaustreibung? Das kann nicht gesund sein. Prophetie? Schmeckt sehr delikat, sprich bitte keinen Nachschlag. Aber von diesem großen Teller Vergebung, da hätte ich gerne was. Da hätte ich auch gerne noch einen zweiten Nachschlag. Und wenn mein Nachbar mich dann danach fragt, der mich eben noch so geärgert hat, dann weiß ich nicht, ob ich den Teller weiterreiche. Oder so gerne weiterreiche. Also ich stocher da im himmlischen Essen herum und versuche auszusortieren, was mir passt und was nicht. Ich glaube, so war das nicht gedacht. Also ich glaube, da in vielen Dingen sind wir der Frau etwas ähnlich. Wir haben erkannt, was es da gibt und wir möchten das, was uns gefällt. Aber wir setzen uns noch lange nicht an den Tisch. Warum nicht? Wir sind es nicht gewohnt, in königlicher Gesellschaft zu speisen. Da war eben dieser Satz, die Etikette wahren. Unter Beobachtung stehen, war auch eben so die Frage. Ne? Also königliche, ja, alle, die zum Königshaus gehören, stehen unter Beobachtung. Tja, Adel verpflichtet. Er verpflichtet mich zu einem königlichen Lebenswandel. Ich muss sauber und rein gewaschen sein. Täglich Maniküre, Pediküre, Hairstylist und Visagist. Verantwortung tragen, Großzügigkeit. Und zwar die echte, nicht die Krümelfallenlasserei. Und kann ich mich benehmen? Will ich von dieser Welt gesehen werden am Tisch des Herrn? Will ich daran gemessen werden, dass ich da oben am Tisch sitze? Und möchte ich mich den Augen der Nichtchristen aussetzen, die ganz genau zu wissen scheinen, wie Christen zu sein haben? Die scheinen das manchmal besser zu wissen als ich. Kann ich dem entsprechen? Nein, und jetzt spätestens jetzt habe ich wieder die Tendenz, ich will unter den Tisch. Ich kann dem nicht entsprechen. Ich bin nicht so gut, ich kann die Etikette nicht wahren. Ich kann die Verantwortung nicht immer tragen. Also am liebsten würde ich runter. Ich bin nicht perfekt genug. Sind die aus den Königshäusern übrigens auch nicht. Und trotzdem gehören sie zu diesen Königshäusern dazu. Und ich glaube, es ist bisher selten jemand, der wirklich königliches Blut in sich hatte, aus dem Königshaus rausgeschmissen worden. Die Presse schreibt viel darüber, was in den Königshäusern passiert. Meistens stürzen sich auf die Katastrophen und auf die anrüchigen Dinge. In den letzten Wochen waren aber auch mal ein paar gute Nachrichten, fand ich zumindest. Also da war die Geburt vom Thronfolger George, das soziale Engagement der norwegischen Prinzessin, die ich wirklich mit Namen nicht kenne. Ich habe es wieder vergessen. Bin offensichtlich nicht oft genug beim Friseur oder beim Arzt, dass ich die Zeitungen alle wälzen kann. Ja, und es war die wirklich große Anteilnahme am Tod des Prinzen von den Niederlanden. Das hat mich dann auch nochmal nachdenklich gemacht. Also diese Krisenzeiten, die werden uns auch berichtet. Und wir können die Königshäuser und die Menschen dort beobachten, wie sie mit diesen Krisen umgehen. Ja, so ist das dann auch mit den Menschen in meinem Umfeld, ne? Wenn die wissen, ich sitze am Tisch des Herrn, bin also königlich, dann sehen die auch, wie ich mit Krisen umgehe. Also ob ich dann fluchend, zeternd alles hinschmeiße oder griesgrämig, verbittert mich zurückziehe oder ob ich mich wirklich an Jesus wende. Ob ich dann sage, Jesus, halt mich, führ mich, zeig mir, wo es lang geht, zeig mir, was jetzt Sache ist, wie ich Entscheidungen fällen soll, was ich zu tun habe. Ja, wenn ich jetzt einen Fehler mache, wieder unter den Tisch krieche, gehöre ich zwar weiterhin mit meiner Entscheidung zu Jesus. Ich habe das hochzeitliche Gewand schon an, auch unterm Tisch. Ich fände es schön, wenn wir alle an diesem Tisch sitzen, uns vielleicht gegenseitig helfen, die Etikette zu wahren. Dieses Adel verpflichtet, Verantwortung zu übernehmen. Also man könnte jetzt am Tisch sitzen und sagen, hast du den schon wieder gesehen? Ne? Der hat dir die Vorspeisengabel fürs Hauptmahl benutzt oder so. Also er fällt mir ein. René und ich waren mal essen und das war sehr vornehm und wir waren absolut überfordert. Und wir waren, glaube ich, ganz froh, dass uns nicht wirklich jemand dort kannte. Das waren mehrere Gänge, es war ganz furchtbar. Ein Aperitif, was nimmt man da? Darf man das vorher oder nach dem Essen trinken? Also all diese Fragen, boah, ich war nass geschwitzt danach. Ich war bestimmt auch satt, aber da habe ich nicht viel von gemerkt. Ist schon ein paar Jahre her. Ich glaube nicht, dass wir in dem Bereich viel dazugelernt haben, aber in anderen Bereichen schon. Also wenn wir jetzt an diesem Tisch sitzen und sehen, dass jemand so ein bisschen ungehobelt ist und nicht so recht weiß, wie er sich benehmen soll, dann wäre es doch schön, wenn wir ihm helfen. Wenn wir ihm sagen, hier, schau auf Jesus, der macht's dir vor. Ist kein Grund, unter den Tisch zu kriechen, wenn du es nicht kannst. Überhaupt nicht. Er macht's dir doch vor. Guck zum Vater, der macht das schon immer. Und der zeigt es dir gerne. Und vielleicht sollten wir auch neugierig sein auf die Speisen. Auf das, was da ist. Also all diese tollen Gaben, ne, Dämonenaustreibung, Heilung, Sprachengebet. Alles Dinge, von denen ich auch erstmal so nur sehr vorsichtig koste. Aber vielleicht sollte ich neugierig sein. Aber genauso neugierig eben auch auf das, was ich an Verantwortung zu tragen habe. Ich muss sie nicht alleine tragen. Dabei geht es nicht darum, dass wir so tun, als wären wir königlich. Also wir üben, wie man Besteck hält und dann tut's das schon und dann sind wir Könige. Nein, es geht darum, wenn ich etwas immer wieder mache, dann verinnerliche ich das. Und wenn ich es machen will, weil ich jemanden sehr gern habe, dann ist das eine gute Voraussetzung, das auch wirklich zu verinnerlichen und zu lernen. Und hinterher geht's einem in Fleisch und Blut über. Ich habe so mit Königshäusern immer so mein Problem gehabt, habe ich ja jetzt lang und breit erklärt. Als wir damals, also im September oder Oktober, bei den leitenden Mitarbeitern so das Motto für das Jahr festgelegt haben, in die Königskindschaft hineinwachsen, war ich skeptisch. Und dann kam die Frage, was wir denn so, was für Gedanken dazu haben. Da ist mir ein ganz toller Film eingefallen. Wir gucken den fast jedes Jahr zu Weihnachten. Kennt vielleicht der eine oder andere Der kleine Lord? Also Der kleine Lord ist ein Junge, der in den ärmeren Vierteln von New York aufwächst und irgendwann einen Brief erhält von seinem Großvater, der nämlich der Earl von Dorincourt ist. Oh, super, vielen Dank. Naja, und der kleine Cedric soll jetzt dann dahin kommen, reist also nach England und wird zum Lord Fauntleroy. Er tut sich mit den Gepflogenheiten des Adelshauses sehr schwer. Er ist eben echt eigentlich ein Lausbub, der mehr oder weniger auf der Straße groß geworden ist. Aber er bemüht sich. Er lässt sich tatsächlich diese komischen Kleider oder komischen Hosen anziehen und schnüren, weil er seinem Großvater denn doch gefallen möchte. Was mich an ihm wirklich bewegt hat, ist, er hat seine Vergangenheit und seine Freunde aus der Vergangenheit nie vergessen. Also er schreibt ihn regelmäßig. Und die Belange dieser Leute, die sind ihm absolut wichtig. Und er reist einmal mit seinem Großvater, nein, reist nicht, er reitet irgendwie ins Land hinaus, um zu sehen, was er erben wird, und findet dort ein wirklich furchtbares Elendsviertel vor. Und er scheut sich in dem Moment überhaupt nicht, zu sagen, das wird sich jetzt ändern. Mein Großvater macht das. Ich habe einen tollen Großvater. Der Großvater kommt anfangs nicht so liebevoll rüber, am Ende schon. Das ist nicht die Parallele, die ich zu Gott habe. Was mich beeindruckt an diesem Cedric ist, er nimmt seine Rolle an als Lord, als zukünftiger Earl. Und er wartet nicht ab, bis es endlich mal soweit ist, bis er groß genug ist, genügend Erkenntnis hat, sondern er greift zu und bedient sich an den Schatzkammern, um dem Elend da draußen und in den Slums ein Ende zu machen. Alles mit Einverständnis des Großvaters. Ich hatte am Anfang gesagt, mir fiel es auch schon in den Märchen schwer, ne, das mit den Königshäusern. Da habe ich mich gefragt, warum wollte ich denn dann bitte schön Prinzessin sein? Was passt doch echt nicht zusammen. Ich glaube, es ist dieser erste Schritt, der mir an der Prinzessin so gefallen hat. Dieses erobert werden, wachgeküsst werden. Ein Augenblick, der alles verändert. Da gibt es den jahrelangen Tiefschlaf von Schneewittchen oder das Eingeschlossensein im Turm von Rapunzel oder diese Befreiung von den falschen Stiefschwestern bei Aschenputtel. Und dann kommt der Prinz, der mich von allem Elend befreit. Das wollte ich. Das fand ich gut. Den königlichen Alltag allerdings mit Zofen, Hofstaat, Streifen, Hüten, Etikette, Adel verpflichtet und so, da wollte ich drauf verzichten. Parallele zu meinem Christsein, vorher und nachher, ne? Errettet werden und als Errettete leben. Das ist ein schönes Bild für mein Leben als Christ. War es nicht wunderbar, von Jesus wachgeküsst zu werden? Ich weiß nicht, ob sich noch alle daran erinnern, wie das für sie war. Erobert zu werden. Es gab vieles, was an uns gezerrt hat und uns festgehalten hat. Aber Jesus hat so lange gekämpft, bis er uns erobert hat. Und dann wirklich zu begreifen, dass es diesen Prinzen wirklich gibt. Und dass er den Brautpreis für mich wirklich bezahlt hat. Er hat es wirklich, wirklich, wirklich ernst gemeint. Und jetzt ist es an der Zeit, dass ich als Königskind mich auch an den Tisch setze und diesen königlichen Alltag lebe. Mit allem, was dazugehört. Mit Jesus an meiner Seite, an unserer Seite. Mit dem exquisiten Essen, den tollen Gewändern, auch mit der entsprechenden Öffentlichkeit, die uns immer beobachtet, mit den Verpflichtungen, der Verantwortung und der Aufgaben. Ja, soweit ist eigentlich meine Predigt. Jetzt kommt was, was mir sehr ungewohnt ist. Ich würde gerne einen Aufruf machen. Ich, die da sonst immer so geladen ist, ich traue mich nicht nach vorne. Ich finde das immer ein bisschen komisch, dass mit der Öffentlichkeit jeder sieht, dass ich da ein Anliegen habe. Ja, wie ist es? Möchte hier jemand vielleicht wachgeküsst werden von Jesus? Diesen Schritt wagen, an den Tisch zu gehen. Diesen Schritt wagen, von ihm ein Kleid zur Hochzeit angezogen zu bekommen. Oder gibt es Menschen, die zwar alle schon am Tisch gesessen haben, aber immer wieder gelegentlich unter den Tisch kriechen und sagen, nee, ich weiß nicht, ich traue mich nicht. Mir ist das zu anstrengend. Ich habe Angst, beobachtet zu werden als Christ. Ich erzähle das besser draußen nicht, weil dann werde ich auch daran gemessen. Ja, die Menschen würde ich gerne einfach nach vorne bitten. Der Franz hat gesagt, er wird nochmal spielen. Und dann fände ich es schön, wenn die leitenden Mitarbeiter einfach auch hier vorne wären und zum Gebet bereitstehen. Und bevor ich eben nach vorne gegangen bin, hatte ich so eine komische Idee. Also ich habe jetzt dieses wunderbare Kleid an. Gisela, es ist wunderbar. Es dehnt sich auch. Also ich passe da gut rein. Aber vielleicht gibt es ja noch mehr, die eigentlich dieses königliche Gewand auch anziehen möchten. Die Männer werden das Kleid nicht anziehen wollen. Aber dieser Mantel, der ist nicht fest. Es ist ein königlicher Mantel. Manchmal hilft es, irgendwas symbolisch zu machen. Ich werde jetzt diesen Mantel ausziehen, hier hinlegen. Und wer mag, zum Gebet darf den sich dann einfach umhängen oder umhängen lassen. Ja, Jesus, ich danke dir, dass wir wirklich dir so wertvoll sind. Und dass du es uns zutraust. Dass du es uns zutraust, an diesem Tisch wirklich gesittet und verantwortungsvoll zu sitzen, zu leben, miteinander umzugehen, ein Vorbild zu sein. Jesus, ich danke dir, dass du uns an diesen Tisch rufst, jeden Einzelnen. Und dass du da mitten bei uns sitzt und dass wir wirklich täglich von dir lernen dürfen.